Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Knapp 6 Monate ist es her, da standen viele Studierende plötzlich vor dem Nichts. Durch Corona hatte eine Umfrage zufolge jeder Dritte seinen Nebenjob verloren und wusste nicht mehr, wie er sein Studium finanzieren soll. Der Staat sprang ein und setzte einen Notfallfonds auf und auch die Bedingungen für einen Studienkredit wurden erleichtert. Doch viele fragten sich auch im Nachhinein, wie kann das sein und warum ist die Studienfinanzierung in Deutschland so wenig krisenfest? Darüber sprechen wir heute hier bei Campus und Karriere. Ich bin Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Seit gut einer Woche kann man ihn nicht mehr beantragen, den Corona-Notfallfonds für Studierende. Damit sollten Studierende einmalig finanziell unterstützt werden, die wegen Corona zum Beispiel ihren Nebenjob verloren hatten. Knapp 135.000 Anträge wurden von Juni bis September gestellt. Das hat das Bundesbildungsministerium am Wochenende bekannt gegeben. Noch eine beachtliche Zahl in diesem Zusammenhang. Im gleichen Zeitraum wurden knapp 31.000 Anträge auf einen Studienkredit gestellt, insgesamt in einer Höhe von fast 1 Milliarde Euro. Trotzdem dürfen diese Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass staatliche Studienförderung in den vergangenen Jahren immer weniger angenommen wurde. Obwohl die Studierendenzahlen immer weiter steigen, beziehen zum Beispiel immer weniger Studierende BAföG. Daran hat auch die BAföG-Reform 2019 nichts geändert. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Hallo, Herr Jungblut, freut mich.
Sie haben heute eine Analyse der Studienfinanzierung in Deutschland vorgelegt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Warum gehen denn die Zahlen der BAföG-Bezieher seit Jahren nach unten?
Man kann konstatieren, dass überhaupt alle staatlichen Studienfinanzierungsangebote den Großteil der Studierenden nicht mehr erreichen. Und gerade BAföG trifft das am härtesten. Das war ja immer und ist eigentlich immer noch das bedeutendste Förderinstrument. Das verliert einfach rapide an Bedeutung. Derzeit erhalten weniger als 11% der Studierenden BAföG. Das waren 2005 noch mehr als 17%. Und der Witz ist wirklich, Sie haben es ja angedeutet, wir haben seit Jahren steigende Studierendenzahlen, immer mehr, aber sinkende BAföG-Zahlen. Wir haben im Vergleich zu 2005 heute fast 1 Million mehr Studenten, aber fast 30.000 weniger BAföG-Empfänger. Das heißt, wir haben da wirklich ein großes Problem, wo wir ran müssen. Und es sind im letzten Jahr nicht ausgegebene BAföG-Mittel vom BMBF, also vom zuständigen Ministerium, zurückgeflossen ans Ministerium in Höhe von über 600 Millionen Euro.
Viele Bildungspolitiker plädieren ja auch seit längerem schon für eine Öffnung des BAföGs. Was genau müsste sich denn da ändern, Ihrer Meinung nach?
Faktisch erfolgt die Studienfinanzierung vor allem durch Unterstützungsleistungen der Eltern oder durch einen Nebenjob der Studierenden während des Studiums, also parallel dazu oder in vorlesungsfreien Zeiten. Und da sind wir beim Hauptproblem, dass Bildungschancen zunehmend abhängig werden von der positiven Konjunktur. Das wussten wir quasi schon vor Corona. Jetzt, das war damals eine schöne Wetterphase. Da hatte jeder, der wollte, eigentlich einen Nebenjob und den Eltern ging es in der Regel auch gut im Durchschnitt. Aber jetzt wissen wir nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, dass das ganz fatal ist, diese Kopplung an eine positive Konjunktur und der Studienfinanzierung. Also die aktuelle Krise bei Studierenden, die wir haben, das ist aus meiner Sicht eine Folge, und Sie haben es zu Recht angesprochen, ist eine Folge der mangelnden Flexibilität der staatlichen Studienförderung. Die Studienförderung ist so kompliziert und so vielgesichtig, dass Studierende oft Probleme haben, auf sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Wie das halt jetzt zum Beispiel ist, wenn sie keinen Nebenjob mehr haben, wenn der wegfällt oder wenn die monatliche Überweisung durch die Eltern reduziert werden muss, weil die vielleicht in Kurzarbeit sind oder weniger Umsatz haben.
Bleiben wir mal bei den Bildungsbiografien. Also es gibt ja auch viele Kritiker, die sagen, dass BAföG nur bezahlt wird im Regelstudium. Das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. Was gibt's noch? Was müsste sich noch ändern?
Konkret geht das BAföG immer noch aus von Vollzeitstudierenden. Aber Teilzeit ist längst etabliert als zeitgemäße Studienform. BAföG finanziert zum Beispiel nicht die inzwischen häufig angebotenen Orientierungsangebote im ersten Semester in der Studieneingangsphase, wird nicht BAföG finanziert. BAföG geht immer noch von einem Studium in der Regelstudienzeit aus. Das schaffen weniger als 40%. Und BAföG geht auch davon aus, dass keine Studiengebühren gezahlt werden, aber ungefähr 8% studieren an einer privaten Hochschule inzwischen. Das hat sich auch radikal geändert und da kostet ein Studium. BAföG ist nicht dafür weiterbildende Masterangebote. Dabei fordern wir alle ja in der Bildungsrepublik Deutschland das lebenslanges Lernen gelebt wird.
Die Hauptfinanzierungsquellen, das haben Sie gerade angedeutet, das sind vor allem die Nebenjobs, klar, aber auch natürlich die Unterstützung der Eltern. Was müsste denn passieren, damit mehr Studierende auch aus finanzschwachen Familien an die Hochschulen kommen? Ich meine, das ist ja dann auch ein Aspekt der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.
Definitiv. Das Problem ist derzeit, dass wir ganz viele Angebote parallel haben. Das ist ja typisch Politik. Es gibt irgendwo ein Problem und schon gibt es ein neues Tool, was das lösen soll. Und inzwischen haben wir, wenn man nur mal aufzählt, was wir haben an staatlichen Studienfinanzierungsinstrumenten. Wir haben natürlich BAföG, immer noch, zum Glück. Wir haben den Bildungskredit vom Bundesverwaltungsamt. Wir haben die 13 begabten Förderwerke. Wir haben das Deutschlandstipendium. Wir haben den KfW-Studienkredit, wir haben das Aufstiegsstipendium, wir haben jetzt ganz frisch die Corona-Überbrückungshilfe und so weiter. Das heißt, viele Studierende sehen da den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es gibt so viele verschiedene Angebote, dass man gar nicht weiß, wie man zurande kommt. Und die Lösungen sind ja größtenteils wirklich gut gemeint, aber halt nicht gut gemacht. Auch jetzt die als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie, die Überbrückungshilfe, das ist als Notfallreaktion eher verpufft. Das kam viel zu spät, das war in der Antragstellung zu kompliziert, das war zu rigide, zu bürokratisch, viel zu viel Aufwand. Das war einfach nicht gut umgesetzt. Meines Erachtens muss man jetzt hingehen und sagen, wir müssen im nächsten Jahr 2021 das BAföG komplett neu erfinden. Wir brauchen ein Modell, was einen chancengerechten Hochschulzugang sicherstellt, was einen abkoppelt vom Herkunftshaushalt. Ein Instrument, was wirklich flexibel und modular gestaltet ist, wo ich zum Beispiel wechseln kann zwischen Vollzeit und Teilzeit, wo ich mir ein Darlehen hinzunehmen kann, wenn zum Beispiel das Stipendium ausläuft oder wenn ich ins Ausland gehen will oder wenn ich eine private Hochschule will. Wir brauchen, finde ich, ein neues, ein zeitgemäßes Gesamtmodell der staatlichen Studienfinanzierung. Ich nenne das gerne so eine Bundesstudienförderung, die wir bräuchten. Also ein Student-Funding-System, was alle existierenden staatlichen Studienfinanzierungsinstrumente bündelt, die Stärken bündelt, aber gleichzeitig flexibel nutzbar bleibt. Wichtig ist einfach der Punkt, dass klar signalisiert wird, ein Studium wird nicht am Geld scheitern.
Ulrich Müller war das vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Mit ihm habe ich über Studienfinanzierung gesprochen und er fordert, dass sich das BAföG endlich richtig reformiert. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müller.
Ich danke Ihnen.
Wenn die Corona-Pandemie irgendetwas Gutes hervorgebracht hat, dann, dass die Digitalisierung der Schulen endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn die Schließung der Schulen im Frühjahr hat ja gezeigt, dass viele Schulen noch weit davon entfernt sind, einen digitalen Unterricht durchzuführen. Und jetzt, ein halbes Jahr später, ist die Aufarbeitung im vollen Gange. Und dabei hat sich gezeigt, dass es sehr große Unterschiede von Schule zu Schule und auch von Bundesland zu Bundesland gibt. Für Nordrhein-Westfalen hat der WDR eine repräsentative Umfrage unter Schulleitungen gemacht, wie sie ihre digitale Ausstattung bewerten. Katrin Kühn mit den Einzelheiten.
Wirklich gut hat kaum eine Schule ihre Lage bewertet. Oft hängt es auch vom Engagement vor Ort ab, ob Fördermittel genutzt und neue Konzepte entwickelt werden. Auch bei den Schulformen gibt es Unterschiede. Grundschulen und Hauptschulen sind den Zahlen zufolge weniger weit als zum Beispiel Gymnasien. Nach wie vor Mangelware, Tablets und Laptops. Ähnlich sehen die Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung unter Schülern aus. Aber das zeigt die WDR-Recherche auch, es tut sich was. So gaben viele Schulleiter an, jetzt nach den Corona-Schließungen an neuen Konzepten für digitales Lernen zu arbeiten.
Durchschnittlich benoten die Schulleitungen in NRW also ihre digitale Ausstattung mit einer 4+. Auffällig bei der Umfrage war auch, wie sich die Zufriedenheit innerhalb der Schulform unterscheidet und welche Rolle die Region spielt. Melanie Weyand hat sich in einer Hauptschule in Senden im Münsterland umgesehen und ist da auf einen sehr engagierten Lehrer gestoßen.
Das Ad kommt nach dem Nachnamen. Ich kann ein Beispiel vorne anschreiben. Wenn wir einen Schüler haben, der heißt Max Muster, dann ist das seine E-Mail-Adresse.
Fortbildung in der 6a der Edith-Stein-Gemeinschaftshauptschule in Senden. Lehrer Fabian Kramm zeigt den Schülerinnen und Schülern heute, wie sie mit iSurf umgehen können. Eine Plattform, die Schulen für das Homeschooling benutzen. Die 11-jährige Amelie Enstone findet, dass ihre Schule ganz gut in Computersachen aufgestellt ist.
Also jetzt hat jede Klasse halt so einen großen Fernseher und wir haben halt hier einen Computerraum und wir haben Tablets. Nur halt manchmal gibt es halt bei den Tablets auch kein Internet. Das ist halt dann das Blöde. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut.
Fabian Kramm ist eigentlich Technik- und Physiklehrer, wurde aber wegen seiner guten Informatikkenntnisse von der Schulleitung angeworben und kümmert sich jetzt um alles rund um die digitale Ausstattung der Schule.
Wir sind schon immer verhältnismäßig gut ausgestattet gewesen und jetzt kriegen wir nochmal so den letzten Schwung. Wir haben Smartboards, Tablets, mittlerweile in jedem normalen Klassenraum eine Präsentationsfläche. Alle Lehrer bekommen ja eigene Tablets. Wir haben für eine sehr kleine Schule 2 Computerräume, also wir können uns nicht beschweren.
Allerdings muss er sich alleine um die Tablets, Smartboards und andere digitalen Ausstattungen der Schule kümmern und bekommt dafür genau eine Stunde die Woche zur Verfügung gestellt. Anderweitiger Support, Fehlanzeige.
Also muss ich 27 Stunden unterrichten und eine Stunde in der Woche kann ich also quasi solche Sachen machen. Da muss dringend was gemacht werden. Die EDV-Beauftragten an der Schule müssen entlastet werden. Aktuell ist es vielleicht an vielen Schulen noch machbar, aber die Endgeräte werden mehr.
So gut wie in der Edith-Stein-Hauptschule in Senden sieht es bei Weitem nicht in NRW aus, ergibt die WDR-Umfrage. Auch die norddeutschen Bundesländer sind von einem virtuellen Klassenzimmer noch weit entfernt, hat eine NDR-Recherche im Sommer ergeben. Etwa in Niedersachsen gibt es große Unterschiede bei den Schulen hinsichtlich der Ausstattung, sagt der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Franz Josef Mayer.
Wir haben Schulen, die haben noch gar keine WLAN-Anbindung. Den weder schnelle Internet noch, da nützen auch keine digitalen Endgeräte, wenn ich sie nicht einsetzen kann. Und dann gibt es natürlich Schulen, überwiegend Gymnasien und große berufsbildende Schulen, die sind da schon wesentlich weiter. Die haben ihre eigenen Administratoren und die haben Plattformen schon geschaffen, um auch mit ihren Schülern im Falle eines Distanzlernens auch in Kontakt treten zu können. Also in Niedersachsen ist da noch viel zu tun. Auch deswegen, weil aus dem Digitalpakt erst wenige Gelder an die Schulen vermittelt wurden.
Das bestätigt auch die Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein. Zurück zur Edith-Stein-Gemeinschaftshauptschule in Senden im Kreis Coesfeld. Dort lernen die Schüler in ihrer iSurf-Fortbildung inzwischen, wie eine Videokonferenz mit dem Lehrer funktioniert, sodass beim nächsten Homeschooling nicht mehr über WhatsApp-Gruppen kommuniziert oder gar Arbeitsblätter zum Ausfüllen in der Schule abgeholt werden müssen. Moses Kani aus der 6a fasst es so zusammen.
Also, dann sind wir echt gut vorbereitet.
In Sachsen-Anhalt gibt es zu wenig Lehrer. Das ist keine neue Erkenntnis. Deshalb wurde zu Beginn des Jahres ein Volksbegehren gestartet. Das Ziel war, im Schulgesetz soll verbindlich festgeschrieben werden, wie viele Lehrer, Pädagogen und Schulsozialarbeiter pro Schüler mindestens eingesetzt werden müssen. Vor kurzem kam dann das Ergebnis, wohl auch Corona-bedingt, haben statt der erforderlichen rund 160.000 Unterschriften kamen nur knapp 80.000 zusammen. Trotzdem bleibt das Thema natürlich wichtig. Deswegen schlägt die Landesregierung einen Schulfrieden vor, das Ganze ein Dreivierteljahr vor der nächsten Landtagswahl. Wie dieser Schulfrieden genau aussehen könnte und wer da mitreden darf, hat unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt nachgefragt. Das ist Niklas Ottersbach.
Schulen sind jetzt Chefsache. Das ist die Botschaft von Rainer Haseloff. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sucht jetzt den überparteilichen Schulterschluss und einen Dialog mit der Volksinitiative. 77.000 Unterschriften für mehr Lehrer, die will Rainer Haseloff nicht ignorieren.
Wir wollen diesen Prozess fortsetzen. Und zwar ohne, dass es sozusagen den Regularien der Volksinitiative unterworfen ist, sondern im Sinne einer Kommunikationsplattform, wo die Akteure mit uns aus der legislativen und exekutiven Landesseite heraus nach Lösungen suchen. Und das wollen wir bewusst auch rausnehmen aus dem aktuellen operativen politischen Geschäft.
Das Ziel, langfristige Vereinbarungen zur Versorgung mit Lehrkräften und pädagogischem Personal im Land. Allerdings, wie genau dieser runde Tisch ablaufen wird, bleibt noch vage. Auch auf die Einladungen warten die Akteure der Volksinitiative noch. Aber es gibt eine prominente Moderatorin, Johanna Wanka, ehemalige Bundesbildungsministerin und langjährige Rektorin der Hochschule Merseburg. Sie kennt sich also aus mit der Bildungslandschaft in Sachsen-Anhalt. Johanna Wanka soll den runden Tisch also moderieren. Und wenn es nach Bildungsminister Marco Tullner von der CDU geht, soll das alles ziemlich zügig vonstatten gehen.
Es ist auch eine Würdigung der Volksinitiative, ein Stück weit jetzt so zu betrachten, aus meiner Sicht zumindest, einen Konsens vor den Wahlkampfphasen herbeizuführen. Und deswegen stelle ich mir eigentlich vor, dass wir dann schon am Ende des Winters hier mit Ergebnissen aufwarten können.
Ein Umarmungsversuch der CDU-geführten Landesregierung, das kommt schon innerhalb der Regierungskoalition mäßig gut an. Die SPD fordert konkrete Vorschläge, für die Grünen kommt der Dialogversuch viel zu spät. Und bei der Volksinitiative selbst? Die Lehrergewerkschaft GEW war ein Teil des Bündnisses. Die GEW-Landeschefin Eva Gerd erinnert an die runden Tische der Vergangenheit, etwa den Bildungskonvent 2006 bis 2007. Schon damals ging es um langfristige Bildungspolitik. Ergebnis war ein dickes Buch mit Empfehlungen.
Also man kann das heute noch nachlesen, was der Bildungskonvent damals beschlossen hat. Aus meiner Sicht nicht die schlechtesten Sachen, aber es war eben auch für keinen bindend. Die Landesregierung, die daraufhin kam, die haben das als Empfehlung halt genommen und mussten es nicht umsetzen.
Eva Gerd findet es dennoch gut, dass die knapp 80.000 Unterzeichner des Volksbegehrens mit einbezogen werden. Deutlich kritischer sieht das die Opposition. Thomas Lippmann, Fraktionsvorsitzender der Linken, hält den Schulfrieden für einen taktischen Schachzug der Landesregierung.
Wenn man sich unmittelbar nach der Wahl zum Beginn einer Legislatur zusammensetzt und eine Form findet, einer Vereinbarung, die dann auch hält, um durch eine Legislatur zu kommen, das kann man sich noch vorstellen. Aber jetzt ein Dreivierteljahr vor der Wahl zu glauben, man könne irgendetwas vereinbaren, was nach der Wahl noch Bestand hat, das ist ziemlich naiv.
Ein Blick in andere Bundesländer zeigt allerdings, ein Schulfrieden vor einer Wahl ist möglich. Das ist die Argumentation von Marco Tullner von der CDU. Der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt verweist auf den Hamburger Schulfrieden von 2010. Der halte immerhin schon ein Jahrzehnt und wurde sogar um 5 Jahre verlängert. Dabei ging es allerdings nicht um den Lehrermangel, sondern um die Schulstruktur in der Hansestadt. Sprich, die 4-jährige Grundschule darf nicht um 2 weitere Jahre verlängert werden und neben dem Gymnasium sollen sich Stadtteilschulen langfristig entwickeln dürfen. Ist der Hamburger Schulfrieden also ein Vorbild für Sachsen-Anhalt? Die GEW in Hamburg schreibt dazu auf Anfrage:
Der Hamburger Schulfrieden war kein runder Tisch oder ähnliches, sondern die Parteien SPD, CDU, Grüne und FDP haben sich darauf verständigt, das Thema Schulstruktur geschlossen zu ignorieren, um es aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Es ist somit kein Beispiel für runde Tische, sondern dafür, dass Parteien wichtige Themen wegdrücken.
In Sachsen-Anhalt kommt noch hinzu, hier wird auch die stärkste Oppositionspartei mitdiskutieren, die AfD. Deren bildungspolitischer Sprecher Hans-Thomas Tillschneider wird wegen seiner Verbindungen zu Rechtsextremen vom Verfassungsschutz beobachtet. Tillschneider schreibt auf Anfrage, er möchte die, Zitat, Lufthoheit der linken Pädagogik hinterfragen und konservative Gegenkonzepte einbringen, Zitat Ende. So lehnt die AfD zum Beispiel Schulsozialarbeit per se ab. Der Job für Johanna Wanka ist also kein leichter. Die Moderatorin soll in Wahlkampfzeiten die Opposition zur Mitarbeit bewegen, das Bürgerbündnis mitnehmen und das alles in wenigen Monaten zu einem langfristigen Schulfrieden zusammenschnüren. Insgesamt also eine Mammutaufgabe.
Die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre an den Universitäten ist eines der wichtigsten Güter, die es in einer Demokratie gibt. Denn von Universitäten gehen immer wieder Impulse aus, die sich kritisch mit Regierung und Gesellschaft auseinandersetzen. Für viele autokratisch regierte Länder ist daher die Wissenschaftsfreiheit ein Dorn im Auge.
Campus und Karriere. International.
Der Europäische Gerichtshof hat heute geurteilt, dass das Hochschulgesetz in Ungarn nicht mit europäischem Recht vereinbar sei. Michael Nordhardt berichtet.
Vor ein paar Jahren hatte die rechtsnationale Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Betrieb von ausländischen Universitäten stark einschränkt. Das Gesetz verlangt, dass die Universität auch in ihrem Heimatland einen Lehrbetrieb hat. Genau das war bei der Hochschule, die vom US-Investor George Soros gegründet wurde, nicht der Fall. Sie war die einzige Uni aus dem Ausland, die die Anforderungen nicht erfüllte. Der EuGH hat nun entschieden, dass das Gesetz gegen EU-Grundrechte wie die akademische Freiheit verstößt. Ausländische Hochschulen dürfen in Ungarn unterrichten, auch dann, wenn sie in ihrem Heimatland keinen Lehrbetrieb hätten, so die Richter. 2017 hatte die EU-Kommission gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Kritikern zufolge ging es der ungarischen Regierung darum, die Hochschule von Soros aus Ungarn zu vertreiben. Seit Jahren versucht Ministerpräsident Orban, dessen Aktivitäten in Ungarn zu unterbinden.
Und wenn wir gerade im Ausland sind, schauen wir noch nach Österreich. Da hat die Uni Wien mal wieder gezeigt, dass Not tatsächlich erfinderisch macht. Denn um das Gedränge in der Bibliothek etwas zu entzerren, hat die Uni Wien jetzt eine Kirche zur Studienhalle umfunktioniert. In der Votivkirche in der Innenstadt können die Studierenden zumindest bis Ende Oktober lernen. Einziger Kritikpunkt der Studierenden: Es gibt derzeit keine Steckdosen. Und das war's heute mit Campus und Karriere. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop. Dann geht es unter anderem um den Hashtag Proud Boys und wie der in den USA derzeit für Aufruhr sorgt. Ich bin Mathis Jungluth und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.